Hallihallo allerseits, ihr Lieben, es ist Zeit für unser Abendgebet. Ich sitze heute hier an einem Ort, der noch dichter am See ist und schaue auf das glitzernde Wasser, das von der Sonne bestrahlt wird. Darüber fliegen Vögel, auch Adler waren heute wieder zu sehen. Wir haben heute hier ein riesiges Hornissennest entdeckt. Ich stelle euch das gleich mal ein nachher, das Foto. Das Hornissennest sieht aus wie ein erzürnter Waldgeist, der sagt, kommt mir bloß nicht zu nahe, hier wohnen Hornissen. Die sind sehr nützlich, aber die können, wenn ihr ihnen zu nahe kommt, auch gefährlich werden. Oh. So schaut er. Ja, ihr Lieben, das ist die wesenhafte Welt. Zu den Wesenhaften, die wir nicht sehen können, oder jedenfalls meistens nicht, einige schon. Es gibt Leute, die können die immer sehen. Dazu gehört Sam Hess, den ich für unseren ersten Kongress interviewt habe. Ein wunderbarer, mit der Natur völlig verschmolzener Menschengeist, der selber schon aussieht wie ein Waldgeist, ein Baumgeist, ein Wesenhafter und der in dieser Welt offenbar lebt. Aber wie gesagt, es ist nur ein ganz kleiner Teil der Menschheit, die diese Wesenhaften sehen können. Aber was gehört noch zu der Welt oder in die Welt der Wesenhaften? Das sind die Tiere. Tiere sind Wesenhafte, wie auch Menschen vor allem in der Kinderzeit, in der Baby-, Säuglings- und Kinderzeit größere wesenhafte Anteile haben und erst mit dem wachsenden Geist, mit dem sich entwickelnden Bewusstsein, was dann so den Peak, den ersten bekommt in der Pubertät, sich dann auch mehr ins Geistige neigen, ganz klar. Denn der Mensch ist geistig und wesenhaft. Und diese wesenhaften Anteile in uns Menschen sind für die Verbindung mit den Tieren unter anderem natürlich enorm wichtig. Da aber die Tiere nur wesenhafte Anteile haben und keine geistigen, sind sie von einer anderen Art. Das alles können wir lernen in den drei grünen Büchern. Im Lichte der Wahrheit, da wird genau beschrieben, wie verschieden diese Welten, die feinstoffliche Wesenhaftigkeit, aber auch die grobstoffliche Wesenhaftigkeit ist, welche Unterschiede es in den Welten, den geistigen, den wesenhaften, der wesenlosen Welt, die natürlich dem Allerhöchsten vorbehalten ist, aber auch noch der urgeistigen Welt, die nahe bei unserem Schöpfer auch angesiedelt ist, aber eben auch nicht von derselben Art wie der ist. Es ist wirklich sehr interessant und spannend, dass wir Menschen eigentlich viel mehr über die Art der Tiere und das Wesen der Tiere wissen könnten, wenn wir wüssten, wo wir das Wissen finden. Und das finden wir in diesen drei grünen Bänden von Abdroschin, in dieser Gralsbotschaft. Seit ich diese Bücher gelesen habe, kann ich tatsächlich auch die Tiere, die ich schon immer sehr geliebt habe, noch viel besser einordnen. Das heißt, in ihrer eigenen Art noch besser respektieren. Denn naja, wir Menschen neigen schon dazu, unsere Tiere auch gerne allzu sehr zu vermenschlichen und sie uns dann fast ebenbürdig erscheinen lassen wollen. Und was die Liebe angeht, sind sie ebenbürtig mit geliebten Menschen. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Jedenfalls in den meisten Fällen, bei dem einen mehr, bei dem anderen etwas weniger und bei uns durchaus ist es so, dass wir natürlich unseren Hund über alles lieben, aber auch die Tiere draußen, die um uns herum sind. Und die, wenn man den Blick genauer darauf richtet, in einer so wunderbaren schöpfungsgesetzmäßigen, gleichmäßigen Energie schwingen, wie es für uns Menschen nur wünschenswert wäre. Tiere können nicht bewusst Dinge entscheiden. Die können nicht bewusst gewisse Vorsätze fassen. Die können nicht sagen, ich versuche jetzt mal, mich hier in dieser und dieser Sache zu trainieren. Sie tun es vielleicht, also wenn wir hier die Tiere sehen, unseren Hund, andere Hunde oder so, die draußen sind, die passen sich natürlich dieser Natur hier an, aber auch das gehört zum Gesetz der Natur, dass der Körper und auch das Wesen an sich sich immer anpasst, wie der Mensch das übrigens auch kann. Aber nochmal zurück zum Tier. Das liegt also jetzt nicht abends auf seinem Nachtlager draußen, sprechen wir mal von einem Fuchs oder eben von einem Hund, und beschließt, oh, ich muss mich jetzt hier noch ein bisschen besser mal vorbereiten auf die und die Fälle. Die Tiere leben im Hier und Jetzt, so wie wir Menschen eigentlich auch in der Gegenwart leben sollten, zwar durch unser viel größeres, erweitertes Bewusstsein, das Einmalige in der Natur, Einmalige sich selbst bewusst sein Könnens, und mit diesem sich selbst bewusst sein können, kann man natürlich auch Pläne schmieden, sagen, okay, hier bereite ich mich vor, dort trainiere ich besser, ich werde mal zusehen, dass falls mal ein Stromausfall kommt, ich darauf vorbereitet bin, oder falls es mal keine Lebensmittel mehr geben sollte, dass ich weiß, wie ich mir in der Natur weiterhelfen kann. Das wissen die Tiere von alleine instinktiv in der Sekunde, in der es erforderlich ist, während der Mensch sich auf so etwas dann vorbereitet. Der gute Andreas, der hat heute in unserem Podcast einen Versprecher gehabt. Manchmal ist es so, dass wenn er zu viel auf einmal im Kopf hat und alles möglichst klar und deutlich mitteilen möchte, dass er sich da manchmal überschlägt, wie ihr wisst. Und in diesem Zustand hat er heute gesagt, Tiere hätten keine Seele. Natürlich weiß Andreas, dass Tiere eine Seele haben. Jedes einzelne Tier hat eine Seele. Und diese Seele ist auch hier auf dieser Erde individuell, geht aber, wenn das Tier wieder hinübergehen muss eines Tages, allermeist, wenn wir jedenfalls jetzt hier nach draußen schauen und die vielen Tiere im Allgemeinen meinen, dann wieder in eine Gruppenseele ein. Ja, da haben jetzt schon ein paar geschrieben und gesagt, ja, was sagt der denn, der Andreas, dass die Tiere keine Seele haben? Ich bin da gleich reingegangen, ich habe es klargestellt, dass die Tiere natürlich eine Seele haben, aber manchmal reicht das nicht, dann ärgern sich ein paar Leute noch, weil sie es natürlich auch besser wissen und das dann auch zum Ausdruck bringen wollen. Auch für solche Fälle wäre vielleicht ganz gut, bevor man wütend wird und seinen Ärger dann los wird, wie kann der nur, dass man dann vielleicht auch Gnade vor Recht ergehen lässt und dementsprechend einordnen kann, wie die Dinge sind. Aber wenn das nicht geht, versuche ich es ja dann immer noch mal im Guten und in Güte. Also das hat er natürlich nicht gemeint, sondern er meinte das Bewusstsein, das sich selbst bewusst werden. Für alle, die Tiere haben, die eine Katze, einen Hund, Vögel haben, Hamster, Pferde natürlich und so weiter. Entschuldigung, wenn ich welche in der Aufzählung vergessen habe. Da gilt immer, auch das können wir lernen, und es ist auch wichtig zu lernen, dass diese beiden unterschiedlichen Stoffarten, die wesenhaften Tiere und die geistigen Menschen, die wesenhafte Anteile haben, aber im Vergleich zum Tier natürlich in unbedeutendem Maße, also nicht vorherrschend, und dass diese Konstellation für beide Seiten nützlich ist, um die eigene Art zu verfeinern, zu entwickeln, besser zu machen. Das heißt, wir, wenn wir Tiere haben, können ja viel von den Tieren lernen. Von einem Hund oder einer Katze lernt man zum Beispiel, wenn man nur ein bisschen beobachtet, dass wenn die aufwachen und aufstehen, dass sie sich als erstes einmal in Ruhe genüsslich strecken. Sie strecken sich, sie dehnen sich, sie lockern ihre Muskeln, sie kommen so langsam in die Gänge, während ja viele von uns morgens, oh weh, schon so spät, raus aus dem Bett, in großer Hast und Eile ins Badezimmer und dann in einer ganz anderen Stimmung und auch einer anderen Körpervorbereitung in den Tag starten. Kann man sich vorstellen, was natürlich besser ist. Also das können wir zum Beispiel von Tieren lernen. Wir können von Tieren, wenn wir sie ordentlich beobachten, lernen, dass sie manchmal draußen in der Natur plötzlich anders reagieren, dass sie gewisse Wege nicht benutzen, die sie eigentlich sonst benutzt haben und ein bisschen Umwege gehen oder etwas umkurven, um nicht den direkten Weg zu gehen. Wer das schon mal gesehen hat, der kann vielleicht davon ausgehen, dass da vielleicht feinstofflich etwas im Weg gestanden hat oder gelegen hat, was die Tiere erblicken und dann wollen sie einen anderen Weg nehmen, um nicht darüber steigen zu müssen. Von Tieren kann man auch lernen, wenn tatsächlich, das habe ich einmal gelernt, als von einer lieben Freundin der Mann verstorben war und diese Freundin untröstlich gewesen ist. Und sie war bei uns zu Besuch, das ist schon einige Jahre her, und wir haben uns unterhalten über den Verstorbenen, den wir alle sehr mochten, den wir auch alle vermisst haben. Und dann kam damals mein Hund rein und da war ein Sessel frei, also bei uns dürfen die kleinen Hunde aufs Sofa oder auf den Sessel. Und der Hund, der eigentlich auch immer auf diesen Sessel gesprungen ist, ging auf den Sessel zu, wollte gerade zum Sprung ansetzen, stürzte, schaute nach oben, also auf den Sessel und wedelte mit dem Schwanz und hat sich woanders hingelegt. Was für uns ein Hinweis darauf war, dass der, über den wir gerade gesprochen hatten, der soeben hinübergegangen war, also wenige Tage vorher, bei unserer Zusammenkunft dabei gewesen ist. Wenn wir das Verhalten der Tiere deutlicher erkennen und vor allem uns die Mühe machen, die Tiere mal wirklich auch aus dem Blickwinkel zu beobachten, was machen die heute anders als sonst? Warum ist das ein anderes Verhalten? Dann können wir eine ganze Menge lernen. Das ist das, was wir und vieles mehr natürlich von den Tieren lernen können, die eben, wenn sie zum Beispiel fressen, bis auf einige, ich bleibe jetzt mal bei Hund und Katze, da gibt es natürlich leider auch jetzt inzwischen Züchtungen, da ist das anders. Das sind dann arme Tiere, die so zu Art Fressmaschinen erzogen wurden, die also nie aufhören können, irgendwas zu sich zu nehmen. Haben wir auch schon erlebt. Aber in der Regel, wenn die Tiere nicht verzüchtet werden, sondern in ihrer natürlichen Art erhalten bleiben, dass sie dann so lange fressen, bis sie satt sind, auch wenn es noch was geben würde. Oder eben nur dann trinken, wenn sie wirklich Durst haben. Aber vor allem regelmäßig trinken und das Trinken auch wieder nicht vergessen. Und so vieles mehr, was wir von den Tieren lernen können. Was können die Tiere jetzt von uns Menschen lernen? Was können wir beitragen, um ein besseres Verhältnis zu entwickeln und eventuell dem Tier auch bei einer Weiterentwicklung zu helfen? Denn in unserer Schöpfung ist immer Bewegung. Alles ist in einer Entwicklung. Und die Entwicklung kann zum Guten oder nicht zum Guten gehen. Und wir Menschen mit unserem uns selbst bewusst sein können, sind die maßgeblichen Entscheider, ob etwas zum Guten oder nicht zum Guten entwickelt wird. Und so können wir natürlich, wenn wir ein Tier haben, das jetzt brutal abrichten, aufs Beißen und Angreifen. Und wir können Tiere, das liegt leider auch in der Macht des Menschen, schlecht behandeln. Es werden manche Tiere geschlagen, die natürlich ja, gebrochene Seelen dann haben, die Angst haben, die dadurch auch vielleicht gefährlich werden. Das sind aber Erziehungsfehler durch den Menschen. Das Tier an sich ist von Natur aus eben nicht so. Aber wollen wir uns mal in die Richtung des Guten, des Aufbauenden und Förderlichen wenden? Was können wir den Tieren da alles geben? Regelmäßige Abläufe, genügend Bewegung draußen. Es sind ja domestizierte Tiere. Also domestiziert heißt, sie sind nicht nur ans Haus gebunden, sondern mit dem Haus verbunden, so ist es richtig, und mit dem Leben der Menschen verbunden, an die Abläufe gebunden. Und da ist der Mensch in der großen Verantwortung natürlich, den Tieren genügend Auslauf zu gewähren, ausreichendes Futter, möglichst gesundes Futter, Liebe, Nachsicht bei der Erziehung vor allem auch. Natürlich müssen den Tieren Regeln beigebracht werden. Auch das ist klar, weil Tiere wollen die Regeln auch haben und die wollen lernen und die wollen auch weiterkommen, sich entwickeln. Es gibt viele Hunderassen beispielsweise, die sind ganz wild darauf, alles Mögliche zu lernen. Und es gibt Rassen, die ja, sich deswegen natürlich auch gut eignen für gewisse Aufgaben, Rettungshunde oder eben Schutzhunde und so weiter. Aber was ist die größte Kraft, die der Mensch dem Tier schenken kann zur Entwicklung? Das ist die Liebe. Die Liebe auch über das normale Maß hinaus für das Tier alles Gute zu tun. Alles, auch wenn es vielleicht dem eigenen Leben gerade gar nicht so zugute kommt, sagen wir mal, es stürmt, es regnet, aber der Hund muss raus, ja, dann muss man raus. Der kommt dann auch gerne wieder mit Frauchen oder Herrchen nach Hause, aber erst nachdem er sein Geschäft gemacht hat, was natürlich dazukommt oder dazugehört. Was will ich damit sagen? Wichtig ist in diesem Fall, dass wir versuchen, die Liebe, die wir unseren Tieren schenken, artgerecht zu verpacken. Also nicht, indem wir das Tier in, ich übertreibe jetzt, in einen Babysack tun und ins Bett legen und sagen, das schläft jetzt bei mir hier, das liebe Tier, sondern das möchte sich so bewegen und so schlafen, wie es das für richtig hält. Und das kann sein, dass es das Fußende des Bettes ist, es kann sein, dass es der Fußboden ist, dass es die kalten Fliesen sind, wenn es zu warm ist, dass man natürlich dem Tier seine Wünsche und auch vor allem seine natürlichen Bedürfnisse erfüllt, indem man das Tier in Ruhe lässt. Also jetzt nicht versucht zu vermenschlichen. Aber das Wichtigste ist, die Liebe, die wir für dieses Tier haben und die Liebe, die uns mit dem Tier verbindet, die uns an das Tier bindet und das Tier an uns. Und zwar ohne Druck und ohne Zwang, sondern einfach durch Liebe. Es gibt so Hundebesitzer, ist das gut, das Wort Besitzer? Ich weiß es gar nicht. Hundehalter klingt auch so unpersönlich. Auf jeden Fall, die ihre Tiere oder die Kommunikation mit ihren Tieren nur mit der Mimik hinbekommen. Ein Nicken, ein Kopfschütteln, ein Augenzwinkern. Und wenn man dann das Tier gegenüber beobachtet, hups, es spitzt die Ohren, Herrchen oder Frauchen hat gar nichts gesagt, aber die Kommunikation stimmt trotzdem. Oder dass man zum Beispiel als Mensch gegenüber dem Tier nur die Hand leicht hebt und das Tier sofort weiß, soll aufstehen oder die Hand senkt, das Tier soll sich hinsetzen. Das sind übrigens Dinge, die nicht nur Mensch und Tier miteinander verbinden, wenn man so eine gemeinsame Sprache entwickelt hat, sondern die auch die Tiere sich entwickeln lassen. Und diese Entwicklung des Wesenhaften mit dem Geistigen lässt das Tier zur Höchstform kommen. Denn das Geistige steht schon auch neben dem Wesenhaften, aber in der Art ein, sagen wir mal, einen halben Schritt, vielleicht auch einen Schritt, kann man jetzt gar nicht sagen, was das für ein Maß sein soll, über dem Wesenhaften. Und wenn etwas über etwas steht, dann ist das Obere immer dazu geeignet, das Untere mit nach oben zu ziehen, was eben in der Entwicklung zum Licht hin kein unerheblicher Tatbestand ist. Ja, ihr Lieben, es ist genauso die Liebe zu unseren Kindern, die Liebe zu unseren Partnern, zu unseren Eltern, Freunden, Kollegen, zu unseren Mitmenschen, die diese Welt zu einem lohnenswerteren Platz macht. Und die kleinen und die großen Dinge in unseren Verhältnissen, Mensch zu Mensch, Tier zu Mensch, Mensch zu Tier, die sind es, zu denen wir täglich viele Gelegenheiten bekommen, uns aber auch dem Licht zu beweisen, wo wir hinwollen, nach oben. Und wenn wir in Liebe mit unserem Tier verbunden sind, wenn wir das in dieser Inkarnierung hinbekommen haben, wenn das Tier ein erfülltes Leben an der Seite von uns Menschen erleben durfte und eines Tages, meistens natürlich früher als die Menschen, hinübergeht, dann sind diese Tiere eben nicht verschwunden in der Gruppenseele, wie viele in der Natur lebenden Tiere, die diese Gelegenheit nicht gehabt haben, sich durch Geistiges nach oben zu entwickeln. Sondern diese Tiere, die eben dieses besondere Verhältnis lernen und erleben durften, sich dadurch entwickeln durften, die können nicht selten im Jenseits eine Individualseele entwickeln. Und das wiederum führt dazu, dass diese Tiere eben persönliche Identität bekommen, was uns dann eines Tages auch belohnen könnte, indem wir genau dieser Tierseele wieder begegnen dürfen. Ich habe mal heute versucht, das ein bisschen auseinanderzuziehen, was wir lernen dürfen in diesen wunderbaren grünen Büchern. Und es zeigt auch vielleicht dem einen oder anderen, wie wir doch die Tiere noch viel besser verstehen lernen können durch ganz sachliche Hinweise mitten aus den wunderbaren Ur-Naturgesetzen, mitten aus der Schöpfung. Ich danke euch.